Der Kulturkiosk. Ein Podcast von Oberpfalz Medien.
Willkommen im Kulturkiosk, einem Podcast von Oberpfalz Medien. Wir haben heute einen Gast, der eigentlich mehr von dem versteht, was wir tun, als wir selbst. In einem früheren Leben war sie nämlich selbst mal Journalistin. Jetzt ist sie allerdings eher multimedial frei unterwegs, unter anderem mit ihrer eigenen Sendung im BR. Die Rede ist von Eva Karl-Faltermeier. Hallo Eva.
Servus.
Hättest du dir vorstellen können, dass es mal so weit kommt?
Na, um Gottes Willen, das hätte ich niemals gedacht. Also vor allem, dass das so eine Dynamik nimmt und dass ich da irgendwann mal vom Kabarett und Bücherschreiben und so weiter leben kann, hätte man nicht gedacht. Ich habe eigentlich nicht mal gedacht, dass ich vom Journalismus mal leben kann.
Ja, das hoffen wir auch immer noch, dass wir das mal können. Also du, Also was würdest du dich jetzt bezeichnen? Als Journalistin oder als?
Ja, ich finde, Journalistin ist man immer. Also das lernt man. Und dann, wenn man das richtig lernt, von der Pike auf, das kannst du nicht mehr ablegen, das Denker, finde ich. Also auch diese innere Objektivität bei Sachen, dieses ewige Weiterrecherchieren in Punkte. Ich merke das ganz privat, was weiß ich, wenn ich jetzt hier ein Problem habe mit meinen Kindern und bespricht das mit jemandem aus der Familie, dann schicke ich gerne mal irgendwie Podcasts und dann kommt dann oft irritiert oder ich lese Hinweise oder dies oder das oder schau mal da. Und dann kommt oft so, ja, das und das, da bin ich aber jetzt nicht der Meinung. Sag ich, ja, ihr auch nicht, aber das ist halt interessant, um ein Gesamtbild zu kriegen. Mhm. Und ich finde, da merkt man die Journalistin. Also ich hole mir ganz viel Input und baue mir da meine Meinung oder zumindest mein Meinungsbild zusammen. Ich lasse mich da immer nur gerne überzeugen und ich finde, das ist eine journalistische Herangehensweise wahrscheinlich ans Leben. Und das werde ich wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr ablegen. Und selbst wenn ich bin sehr schnell bei so Grundsatzdingen, dass ich so eine Meinung habe oder so, und dann zwei, drei Tage später geht es mir nach und dann fange ich an zum Recherchieren und da noch zu fragen und das so. Und dann merke ich, das kommt alles aus dem Journalismus. Und das hast du gelernt. Und deswegen, das bin ich einfach. Und Kabarettistin bin ich halt gerade. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber ich finde, das definiert meine Persönlichkeit nicht so krass bei Journalistin.
Bringt dir deine journalistische Tätigkeit auch was für deine Comedy-Geschichten?
Ja, bestimmt, weil Kabarett ja auch, ich meine, man nimmt Bühnenpersönlichkeiten an. Zum Beispiel beim Neuerstück eine Person, die ganz deutlich sagt, es gibt einen Klimawandel und das wird passieren, dann habe ich nie persönlich, also mein Bühnen-Ich, das verwirrt ist und sagt, ja, ich weiß schon, aber ich schaffe das nicht, da was zu machen, was soll denn ich als Einzelperson machen, die so ein bisschen, und dann habe ich den Vater, der sagt, ja, kann schon sein, aber mei, früher ist es auch irgendwie gegangen, ne? Also, ja. Und ich bin keine dieser drei Personen, sondern das ist wie wenn ich Rede und Gegenrede gegenüberstelle beim journalistischen Artikel für mich. Es ist für jeden was dabei, jeder kann Anteile von jeder Bühnenpersönlichkeit irgendwie verstehen, kennt einen, der so ist, kennt einen, der so ist, vielleicht ein bisschen überzeichnet. Und ich finde, das bringt mir da schon was. Ich bin jetzt keine, die zum Beispiel nur eine Bühnenpersönlichkeit annimmt und dann... Was ist hier? Lisa Eckert ist ja das berühmte Beispiel der Bühnenpersönlichkeit. Ist die so, wie die auf der Bühne ist, oder ist das eine ganz klare Bühnenpersönlichkeit? Welches Publikum zeigt sie an, welches nicht? Ich glaube, bei mir ist das halt mehr aufgesplittet und lasst ein offeneres Bild zu und jeder kann sich das rausholen, was er vielleicht in dem Moment, wo er da ist, braucht.
Erzähl einmal ein bisschen was zu deinem aktuellen Programm. Wie unterscheidet sich das von den anderen?
Also ich habe erst ein ganzes eigenes Abendfüllendes gehabt, vorher waren es so Gruppen-Kabarettprogramme. Das erste ist halt so quasi Coming of Age, so typisch, ich komme her aus der Oberpfalz, aber nicht aus Tirschenreuth, sondern aus dem Süden, wo man auch ein bisschen niederbayerisch redet und ein bisschen Tankrintel und ein bisschen regensburgerisch, was Sprachinsel ist, ein oberösterreichische. So. Also, und ich komme aus dem Nebel und das ist halt also die Erklärung. Und dann, wo gehe ich hin? So, ich bin jetzt Mutter und muss alles präsentieren. Sachen, die in meiner Jugend verpönt waren, wie zum Beispiel rechter politischer Rand, sind plötzlich wieder salonfähig. Es hat sich in der Gesellschaft einiges getan. Wo stehe ich da? Wie kann ich das alles verarbeiten? Das war das erste Programm.
Ja.
Und ein bisschen feministisch. Und jetzt geht es eigentlich um das, also natürlich habe ich Scheidung verarbeitet, weil ich bin geschieden und da geht es nicht darum, dass ich meine eigene Scheidung verarbeite. Die habe ich, kann ja immer erst über das Zeit haben, da bin ich reden, wenn ich das restlos selber verdaut habe. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du merkst, es tut der noch weh, der auf der Bühne steht. Mhm. also das ist für mich kein Thema mehr. Aber ich finde es halt wichtig, dass man da drüber redet und da lustig drüber redet und halber ernst, dass... Weil es gibt ja so viele Leute, die geschieden sind oder kreisliche Trennungen haben. Und die brauchen ja auch jemanden, der darüber redet. Und so, deswegen rede ich darüber, weil ich gemerkt habe, dass mir das gefällt hat damals, als ich mich scheiden habe lassen. Und dann geht's halt um Tod, Leben. Wie kannst du weiterleben, obwohl du das Gefühl hast, dass um die Umi zum Beispiel die Natur einfach nicht mehr so ganz fit ist? Wie beeinflusst uns das? Muss man sie beunruhigen lassen? Muss man so tun, als wäre es gar nicht da? Muss man so tun, muss man es dramatisieren? Muss man für sich, also wie geht man damit um? Wie kann man in so einer Situation Kinder erzeugen? Und das sind so Themen. Das hört sich jetzt alles wahnsinnig schwer, aber es ist natürlich auch brutal lustig. Geht auch mal einen Proktologenbesuch. ist also quasi, ich finde, ein kurzes Kabarettprogramm muss immer alle Emotionen einmal ansprechen und da darf man mal traurig, einmal wütend, einmal amüsiert sein. Wenn es nur lustig ist, ist es einfach Comedy. Also heute hat mir erst wieder meine Masseurin gesagt, dass sie mit einem geredet hat und der hat gesagt, die war früher immer so lustig und jetzt ist aber ganz schön, was hat er gesagt, ganz schön scharf oder so ganz schön ernst. Also erstens Freiers, wann war das? Vor 3 Jahren, als ich angefangen habe? Oder das ist auch so witzig, so Freiers, 1850. Und der hat halt einfach wahrscheinlich 2 Stücke gesehen. Das eine war halt nur lustig und das andere war halt vielleicht auch feministisch. Und dann hat sie gedacht, jetzt wird die aber ganz schön base oder so. Ja. Also das ist auch oft so lustig. Das sind halt Ausschnitte aus dem Programm, die im Programm, wenn man sich die Mühe macht, dass man uns anschauen, ein Bild ergeben und eine Geschichte erzählen. Das ist immer das Problem mit den 3-4 Minuten Nummern. Die hauen bei Stand-Up-Comedy und bei Comedy halt gut hin. Bei der Kabarettistin, da tust du manchmal schwer, weil du ja ganz anders die Geschichten entwickelst. Und ja, tief oder mehrere Ebenen hat.
Eva hat heute übrigens auch ihren Sohn dabei. Ich glaube, der ist gerade von der Schule heimgekommen. Den werdet ihr auch 1-2 Mal hören. Ich fand's ganz nett.
Steht mein Sohn vor der Tür. Ich lasse ihn mal kurz rein.
Ja.
Da! Du machst das jetzt ja die Fischstäbchen.
Kann er das schon? Wie alt ist
der? Ja, mein Sohn kann kochen, weil als Sohn einer alleinerziehenden Mutter kann er das.
Voll gut. Wie alt
ist der? Ja, jetzt bist du
Wie alt ist der?
7.
Ja, guter Fischstäbchen, glaube ich, kriegt man da hin.
Ja, nein, er kann auch Gurkensalat, der macht Suppen, der kann Pasta Schutter. Also der ist
der geborene Koch.
Der ist ausgebildet. Die, die den nicht mal kriegt, die kann froh sein. Ja.
Jetzt hätte ich eine Frage. Was hat es denn mit dem Bindestrich oder dem fehlenden Bindestrich auf sich?
Ja, also ich habe natürlich einen Doppelnamen angenommen. Kadel Faltermeier. Kadel ist mein Mädchenname und Faltermeier ist mein, da war der Nachname von meinem Mann, von meinen Kindern. Und ich habe einfach das Kadel irgendwie vermisst und habe dann nachträglich nochmal den Doppelnamen angenommen. Und dann, als ich auf die Bühne gegangen bin, habe ich mir gedacht, irgendwie so ein riesensperriger Name, Doppelnamen, das ist auch unattraktiv. Und dann habe ich mir gedacht, tue ich da den Strich aus, dann ist so wie Karl-Maria von Weber, Klaus-Maria Brandau, also diese ganzen Marias und Kadel heißt ja übersetzt freier Mann oder freie Person. Und weil das waren eigentlich immer Schmieden, es waren oft keltische Familien, die Schmiederecht gehabt haben, das war bei meiner Familie so. Und wir waren über 500 Jahre Schmied und alle haben Kadel geheißen. Und deswegen war man nicht dem Lehnsherrn unterworfen. Das habe ich irgendwie schick gefunden. Und dann haben wir gedacht, dann haben wir den Kadel dazwischen. Was die Männer mit einer Maria kennen,
genau. Das
kann ich auch. Ja.
Ja, das stimmt eigentlich. Und vor allem, ich finde so erster, zweiter und Nachnamen als Künstlername finde ich immer gut.
Genau, eben.
Vielleicht mache ich das auch noch. Wenn ich mal Künstler bin.
Ja, warum nicht?
Warum kannst denn du so gut Spanisch?
Ich habe Spanisch als dritte Sprache in der Schule gehabt, weil ich einfach mich gegen Französisch entschieden habe, weil ich war eh nicht gut in Rechtschrift. Und Französisch hat mir dann ein bisschen schwieriger ausgeschaut. Und dann ist halt auch so, finde ich, wie eine Oberpfälzer oder Oberpfälzerin, da muss es sicher auch Ausnahmen geben. Aber wenn wir probieren, Französisch zu reden, dann ist das immer, das ist wirklich Comedy. Wir haben das auch in der Uni Regensburg, haben wir dann für Spanischstudium so Grundwissen Französisch machen müssen und wir haben losgelacht. Also, Je voudrais un café und so. Also, das habe ich schon vorher gewusst, das wäre nicht der Bagger nervlich, wenn ich Französisch mit meiner Klasse bin. Und dann habe ich Spanisch genommen und dann habe ich mich irgendwann in einen Argentinier verliebt und der hat mich motiviert, die Sprache noch gründlicher zu lernen. Und ja, es war eine sehr harmonische Zeit, bis er angefangen hat, Deutsch zu lernen und verstanden hat, dass ich sonst so rede. Und dann haben wir uns getrennt.
Ja, passiert.
Und du warst in Mexiko auch?
Ja, genau, das war dann auch, also wir haben dann auch in Mexiko miteinander gewohnt, Argentinier und ich. Und da habe ich Auslandsstudium gemacht in Politik und Spanisch. Und habe dann da völlig scheinig gemacht. Und ja, es war auch eine gute Zeit. Da habe ich aber hauptsächlich gemerkt, wie bayerisch ich bin. Mhm. Ich habe vorher schon gewusst, ich bin bayerisch und komme aus der Oberpfalz und so. Aber da habe ich dann gemerkt, dass das war noch bevor jeder irgendwie so sein iPhone und sein Smartphone gehabt hat. Und da habe ich halt einfach gecheckt, ich warte jetzt auf irgendjemanden, der kommt und bayerisch redet. Alle, also immer wenn einer gesagt hat, da kommt jetzt wieder Deutscher oder Deutsche, oh, immer gleich, wo kommst du her? Ja, aus Hamburg. Und immer so, oh. Und das hat mich dann so genervt, weil du hast ja die ganze Zeit Spanisch, Englisch, Hochdeutsch geredet. Aber ich habe gemerkt, ich will Bayerisch reden. Das entspannt mein Hirn, das ist meine Muttersprache. Und dann bin ich zurück und habe im Studium auf Dialektforschung spezialisiert, weil ich dann gemerkt habe, das interessiert mich jetzt auch plötzlich. Das hat mich vorher nicht so interessiert. Und seitdem habe ich auch ehrlich gesagt nicht mehr so viel Bock, mich umzustellen. Und manchmal gebe ich mir schon Mühe, wenn ich jetzt in Berlin einen Auftritt oder so habe und die Leute 20 Euro zahlen für ein Ticket, dann schaue ich schon, dass ich ein bayerisch gefärbtes Hochdeutsch rede. Besser kann ich es eh nicht.
Ja.
Aber wenn es mir oft, im Internet hat mir mal jemand vorgeworfen, dass das Bayerisch die Serie überhaupt nicht gibt. Das ist also ein typischer Vorwurf, den jeder Kabarettist und jede Kabarettistin ungefähr 800 Mal in der Woche kriegt. Das ist das, wo ich mir immer denke, das merkt man genau, wie dumm der Sender oder die Senderin ist, die das abschickt. Ich finde immer, jeder Misthaufen hat seinen eigenen Dialekt. Und wenn du zum Beispiel wie ich einen Vater hast, der aus einer Grenze zu Niederbayern kommt, aber einen Grindler-Dialekt hat, dann redest du vielleicht manchmal Oberpfälzischer, obwohl du aus dem Regensburger Umland kommst, wo die Leute gar nicht mehr so oberpfälzisch reden. Früher war es auch haben. Und dann hast du aber trotzdem noch Mutter aus dem Vorwald und bist vielleicht noch 3 Jahre beruflich in Straubing und nimmst da noch was auf und hast vielleicht noch Mitbewohner aus Oberbayern, wo du nur 2, 3 Begriffe aufschnappst, die da irgendwie taugen, wie, weiß ich nicht, unreinig, wo du sagst, das sagt man vielleicht bei uns jetzt nicht so oder so. Und das Da baut sich doch jeder im Laufe seines Lebens, weil wir nicht mehr alle immer ständig im selben Dorf sitzen, seinen eigenen Dialekt zusammen. Und das finde ich halt auch spannend. Das habe ich auch im Studium gelernt. Und das finde ich total interessant. Und für mich gibt es nichts Schlimmeres wie diese selbsternannten Sprachpuristen, die dann immer sagen, ich bin diese, ich bin gar nicht oberpfälzisch. Da gibt mir echt immer das Messer in der Tasche auf. Da denke ich mir immer, sag einmal, hast du einen Schuss nicht gehört, oder? Es sitzt ja keiner mehr einfach das ganze Leben in seinem Loch drin hat und schaut, ich meine, und wen, dann tut mir der oder die echt leid. Ne?
Es ist auch frech, jemanden den eigenen Dialekt irgendwie aussprechen zu wollen.
Vollkommen ein Wahnsinn. Ich kriege immer so Screenshots geschickt, ich sage mir, Leute, schickt mir das gar nicht, aber Aber eine mal geschickt, ja, und da haben wir uns alle Hochdeutsch. Stimmt überhaupt nicht so. Also meine Kinder im Gegenteil kriegen Anschiss, wenn sie Hochdeutsch reden. Also ich sage halt immer, redet mit mir bayerisch, ihr redet mit euch schon immer bayerisch. Und da gibt es Diskussionen, stimmt's?
Ja.
Und das ist, also da gibt's sehr viel, oder auch, ne, wenn dann meine Tochter oft kommt und war mit ihren Freundinnen beieinander, redet sie total Hochdeutsch und dann ist das alles irgendwie auch so ein bisschen anders betont. Und dann sage ich mir so, du, jetzt redest bitte mit uns wieder normal. Und ich denke mir immer, wie will man denn beurteilen, wie es bei jemandem damals schaut? Das ist so dämlich, das ist sowas von, und selbst, also das habe ich auch in meinem Programm, gibt es im Neuer die Stelle, wo ich sage, meine Tochter ist ein Preis, weil ich meine Tochter eine Zeit lang so Hochdeutsch geredet hat, wenn wir in der Stadt gewohnt haben. Und selbst wenn meine Tochter Preis ist, ja, was soll ich machen? Soll ich es verstoßen? Soll ich es in der Untergrund versenken? Was soll ich machen mit ihrer? Ich meine, es ist halt trotzdem nur meine Tochter, oder? Ja. Nicht, wenn die sich jetzt entscheidet, Hochdeutsch zu reden, dann ist halt das so. Ich meine, das ist wirklich das Dümmste, was ich in meinem Leben gehört habe, dass man sich dafür rechtfertigen muss. Mhm. Wie man redet.
Also es klingt so, als ob du Kommentare eher weniger liest.
Ich denke mal, das sagt total viel über den Sender aus oder die Senderin. Man kriegt Sachen geschickt, ich schüttel meinen Kopf, ich merke mir dann schon einiges auch wieder für nächste Programme. Inspiriert dann ja auch die Dummheit, aber ich denke mir immer, was sagt mir das über dein Leben aus? Mhm. Wenn du die so, also ich habe 2 schlechte Google-Kommentare in meinem Leben geschrieben und da war ich wirklich unsouverän und grantig. Und das eine war mal für einen Vermieter, der die Miete so krass erhöht hat in einem Haus, wo lauter alte Frauen waren, die schon immer in dem Haus gewohnt haben. Und das hat mich so geärgert, dass die plötzlich in die Altersarmut kämen, weil der ständig da jetzt die Miete erhöht. Und das andere Mal hat ein Fensterbauer uns die Fenster zu groß bemessen und wir haben einen riesen Vergleich gehabt. Und man denkt, das Einzige, was du machen musst, ist das Loch ausmessen und ein Fenster bauen. Und das, da bin ich aber auch nicht stolz drauf, aber ich lasse die im Internet schön, weil das sind einfach die 2, wo man denkt, das ist ja so. Aber ansonsten war mir noch nie eingefallen, unter Video von einem Kollegen oder von einer Kollegin einen Hasskommentar zu schreiben. Oder wie langweilig muss dir das sein? Wie verzweifelt muss dir deinem eigenen Leben sein? Wie kaputt ist deine Freude, deine innerliche? Wie scheiße ausbaut ist der Empathie für andere Leute? Was hast du für einen Hass? Wie narzisstisch bist du, dass du denkst, der schlechte Kommentar kann jetzt in der Welt irgendwas bewirken? Mhm. Also das ist für mich so, die Dämmer fast leid. Wenn es zu krass wird, zeuge ich um.
Ja, da hast du recht.
Also gerade so Morddrohungen oder so, da muss man halt dann schon schauen, ja. Aber die kommen auch. Aber ich meine, so grundsätzlich finde ich, sagt das immer so ein bisschen mehr über das eigene Leben aus, als das, was man selber macht. Ja. Wenn jetzt einer mal sagt, du, das und das hat mir jetzt nicht so gefallen, aber das und das besser oder so, dann ist das halt so. Auch das interessiert mich eigentlich nicht, weil ich meine, ich mache halt meine Kunst, wie ich es mache. Das ist interessant, aber ich bin ja kein, dann sollen es halt nicht mehr kommen. Also ich bin ja kein Serviceunternehmen, ich bin kein Dienstleister, ne? Ich mache Kunst. Und Kunst ist manchmal unbequem, manchmal greislich, manchmal gefällt es dir nicht. So, das nehme ich auch nicht so auf. Und wenn es richtig böse wird, dann denke ich mir echt immer bloß, du arme Sau, was ist in deinem Leben kaputt?
Ja, wir machen das ja auch, also Facebook-Kommentare vor allem moderieren. Da gibt es auch manchmal, wo du dir denkst, so, wofür nimmst du dir jetzt 10 Minuten aus deinem Tag, um sowas zu schreiben? Wobei, aber letztens, muss ich schnell erzählen, ja. Da ist unter Artikel gewesen über Bankautomaten, die gesprengt worden sind, dass inzwischen überall Farbbeutel drin sind, hat einer geschrieben. Und dann hat ein anderer geschrieben, nee, stimmt nicht. Und es ist so weit gekommen, dass die erste Person rausgegangen ist zum Bankautomaten, hat ein Foto davon gemacht, von dem Aufkleber, dass da Farbbeutel drin sind. So langweilig muss es erstmal sein.
Generation Facebook.
Ja, das ist wirklich, also das tut mir fast schon in der Seele weh. Hm. Weil ganz ehrlich, da gehe ich aus und streiche meine Tulpen, bevor ich mich mit so einem Krampf beschäftige. Ja. Oder schreibe Stickel drüber oder so. Mhm. Ne? Aber also mach irgendwas Kreatives mit meinem Leben, statt dass ich das, was die anderen machen, kaputt mache, kaputt rede, mich angegriffen fühle. Wir haben jetzt auch ganz viele Kabarettistinnen in Bayern, haben Hassmail gekriegt von einer Chorleiterin aus Aschaffenburg, die einen Kirchenchor leitet, wo du auch denkst, ey, du leitest den Kirchenchor. Warum? Und du bist auffindbar im Internet. Wir kamen alle zu der Pfarrei hinfahren, dann waren da 5 Kabarettistinnen und da hatten sie sagen, du hast eine misogyne Kirchenchorleiterin, die sich an uns abarbeitet und uns übelst beschimpft am Samstag um 7 in der Früh, wo du denkst, okay, was los? Kick der Wodka von gestern noch. Und ja, aber was ist da los? Was macht die um 7 in der Früh? Fragst du schon. Und man findet das Müsli ja irgendwie schlecht werden oder so. Und das ist für mich nicht nachvollziehbar. Und auch diese Doppelmoral, Kirchenchor hier, Internetbeschimpfung hier, das ist für mich, ist für mich nicht, also jeder Mensch hat natürlich 2 Seiten und macht einmal Fehler. Aber naja.
Ja. Jetzt gehen wir mal zu deinem alten Job zurück. Du warst ja Journalistin, bist immer nur Journalistin. Wie bist du den Spagat angegangen, dass du sagst, du gehst in die, machst Comedy?
Ich habe einfach schon immer lustige Geschichten geschrieben und habe schon immer das vorgelesen und so. Und dann wollte meine Kinder immer zu meinem Start sein, weil ich jetzt gerade einen Podcast aufnehme. Ein offenes Wohnzimmer, das tut mir leid. Und habe schon immer lustige Geschichten geschrieben und dann haben die haben irgendwann diese ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen und Freund und so von mir, haben dann alle gesagt, Eva, wenn du das nicht vorliest, sondern das vortragst, dann ist das unfassbar lustig. Und weil man dann immer die und die Hauptperson verwechselt. Und das hat auch ein Journalist einmal, der über mich geschrieben hat, der hat eine Kritik geschrieben über einen Auftritt von mir und da hat er die ganze Zeit über mich geschrieben. Er hat gesagt, sie hat und dabei war er das meine Protagonistin von meiner Geschichte. Das hat mit mir relativ wenig zum Tun gehabt sogar. Und das Publikum hat sich total schief gelacht. Und dann habe ich danach zu einem Freund gesagt, sogar mal, warum hat dieser jetzt mal Trottel von der Zeitung, der mich die ganze Zeit mit der Protagonistin verwechselt. Und dann sagt er, weil man einfach denkt, das bist du, weil du das so authentisch vortragst. Und er hat gesagt, mach doch Kabarett. Da ist das vom Vorteil. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere es aus, aber ich habe halt wahnsinnig Angst gehabt, diesen Text auswendig zu lernen. Ich habe keine Ahnung gehabt. Alle haben immer gesagt, ja, musst halt dann pointiert vortragen. Ich habe nicht gewusst, was pointiert vortragen ist. Wirklich, ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe gewusst, die Leute lachen, wenn ich schaue oder wenn ich mache, aber ich habe keine Ahnung gehabt von Pointen. Wie funktioniert eine Pointe und so. Und dann, dann habe ich mich halt so nach und nach getraut. Erst einmal Gruppenkabarett und dann dadurch, dass das Gruppenkabarett so viel Orga war, haben wir dann irgendwann einmal so Einzelgeschichten angefangen. Und das habe ich aber heimlich eher gemacht. Bin immer heimlich ins Vereinsheim nach München gefahren und habe heimlich kleine Stücke gemacht.
Wann ist dann der Punkt bei dir gewesen, wo du gesagt hast, ich mache das jetzt da hauptberuflich und ich schmeiß meinen Job hin?
Also ich habe im Januar 2020 angefangen, so drüber nachzudenken, weil da habe ich dann eine Agentur gehabt. Meine Premiere vom ersten Programm war 2019. Und die Agentur hat mich ziemlich voll gebucht gehabt. Und dann haben wir so gedacht, also 3 doch wohl arbeiten in der Woche, 2 Kinder, daheim, Haus, damals eine Beziehung und Kabarett, das schaffst du nicht. Und dann habe ich mir damals gedacht, naja, so viel wie jetzt da, ich habe im öffentlichen Dienst gearbeitet, da habe ich jetzt nicht im Wahnsinn verdient, so viel jetzt da verdienen könnte ich mit dem, was mir die Agentur ausgemacht hat, schon verdienen. Und dann war ich aber den ganzen Tag bei den Kindern daheim und das wollte ich irgendwie gern machen. Dann bin ich ja bloß abends fort, da schlafe an die und das war immer so mein Ziel, dass ich so tagsüber, wenn die heimkommen, einer sagen kann, und das Fischstäbchen obern müssen und so. Das ist einfach so, wenn für sie irgendwie um sie kümmert. Und dann habe ich gekündigt Januar 2020 und dann hat es so eine Kündigungsfrist gegeben. Und dann war ich am 1. April 2020, also mitten in der Pandemie dann, weil wenn ich gekündigt habe, hat es noch keine Pandemie gegeben. Da war das nur so ein Gerücht quasi. Und dann am 1. April 2020 bin ich selbstständig und ohne Aufträge daheim auf den Hof geguckt und habe mir gedacht, du bist das größte Rindviech, das immer noch rennt.
Scheiße.
Wie hast du dann die Pandemiezeit überbrückt?
Ja, ich habe mich scheinen lassen. Das ist ein recht intensives Hobby. Also das war...
Und anstrengendes, glaube ich.
Ja, die Ehe und mein Sauerteig sind ziemlich zeitgleich gestorben.
Also eins davon hatte ich auch, einen toten Sauerteig.
Ja. Und ja, und das habe ich gemacht und dann habe ich halt einfach wirklich alles abgenommen, was es gegeben hat. Und ich wollte einfach schon immer ein Büchlein schreiben und das hat sie dann auch ergeben. Habe ich den Grant der Frau geschrieben. Oder bei uns sagt der Bächlein nicht, das wird ja immer nervig. Und dann habe ich einfach als Journalistin wieder gearbeitet und habe halt einfach geschaut, dass meine Kinder irgendwie durchbringen und die Scheidung irgendwie finanzieren kann. Es war auch kein Zuckerschlecken. Und irgendwie schau, dass ich hier, wir haben ja einen alten Hof umbaut und habe da auch Schulden gehabt, dass ich das irgendwie alles gewuppt kriege. Eigentlich ganz nett gewesen, so gesehen, diese Zeit daheim, weil ich mich vollkommen neu eingleisen habe können. Also es war zwar alles ein totaler Seelendruck und ich habe hinten meine Backenzähne komplett zerknirscht, also voller Stress. Aber es war rückblickend cool. Die Kinder waren daheim. Das heißt, die haben nicht Angst gehabt, dass jetzt nur ein Elternteil plötzlich weg ist. Die habe ich so ein bisschen da gehabt. Da habe ich mich kümmern können in dieser Trennungszeit. Das war ganz gut. Ich habe von daheim arbeiten können. Viel habe nicht weg müssen. Das war auch in der Trennungszeit ganz gut. Also es hat durchaus Vorteile gegeben, dass das alles in der Pandemie passiert ist. Und dann, als ich wieder auf Reisen gehabt können, waren alle so, war das alles so eingrooved und gut aufgesetzt, dass das dann auch funktioniert hat. Aber das war natürlich eine Mammutaufgabe. Ich meine, ich habe 2021 vier ganze Tage frei gehabt. Also, das, und es wird nicht recht viel besser, muss ich sagen. Ich glaube, 2022 waren es irgendwie 8 Tage.
Ja, vielleicht dieses Jahr 16.
Maybe, ja, schauen wir mal.
Mit welchen Problemen, außer der zu wenigen Freizeit, hast du es außerdem in dem Showbusiness jetzt zu kämpfen?
Ja, also natürlich ist es ein wahnsinniger Spagat. So. Also ich habe einfach meine Kinder, mein Leben, meine Verantwortungen, hier 1000 Elternbriefe, WhatsApp-Gruppen und so. Und das ist total verwirrend, wenn du zum Beispiel bei der Aufnahme von der Ladies Night in Köln hockst und in der Eltern-WhatsApp-Gruppe geht's gerade ab über irgendwas, wo du gerade gar nicht Bescheid weißt, weil du hockst jetzt einfach in Köln und musst jetzt dann gleich auf Punkt deinen Text machen. Oder da gibt's eine Diskussion zu irgendeinem Pausenverkauf oder irgendwas und ich kann nicht einmal am Pausenverkauf teilnehmen, weil ich einfach 4 Tage auf Tour bin und es tut mir wahnsinnig leid, aber ich schaff's nicht. Also das ist dann manchmal, dass ich das Gefühl habe, ich kann nicht nur da sein oder auch Probleme muss ich einfach regeln. Da gehe ich zur Lehrerin und dann rede ich das Problem an, weil dann bin ich wieder nicht da und dann kann ich mich nicht mehr kümmern. Also ich bin dann viel straighter und effektiver, was natürlich andere Eltern auch oft irritiert. Und also das ist schwierig dann. Was ich nicht merke, ist, dass ich von Männern diskriminiert werde. Ich weiß, dass das gibt. Ich weiß auch, dass das bei Kolleginnen gibt. Ich habe eher Frauen erlebt, die mich scheiße behandelt haben. Und es gibt so auch diese von oben herab Männer oder so, mit denen ich teile relativ mit das, also schnell, dass mich das gar nicht interessiert, was sie mir da jetzt für Tipps geben oder wenn das dann so väterliche Ratschläge sind oder wenn sie meinen, sie können mich kritisieren wie der Schulmädel, weil sie mich für jünger halten, als ich bin. Aber das macht mir eigentlich meistens gar nichts. Also da schimpfe ich dann im Binsen meinem Kumpel, dem Kabarettisten, ins Telefon rein.
Der war letztens auch bei uns der Gast.
Ja, der ist gut. Ja. Und wir telefonieren total viel. Wir telefonieren jeden Tag ein paar Mal und dann hole ich alle Heiligen runter bei ihm und dann ist er wieder gut. Also das interessiert mich dann gar nicht so, aber ich sehe das natürlich und ich merke auch, dass das bei anderen Kolleginnen oft der Fall ist. Also für mich ist eher so dieses, ich kann mich klonen, ich kann mich dreimal klonen und es darf gefühlt nicht reichen. Mhm. Ich habe inzwischen wieder Beziehung in München und Patchwork-Situation und dann da die Kinder und da Tour und du hast das Gefühl, wie kriege ich das alles zusammen? Also das ist dann manchmal schon anstrengend und dann zum Schauen, dass es jedem gut geht. Das ist mir dann oft wichtiger als, keine Ahnung, kriege ich jetzt die Fernsehshow oder nicht. Also mir ist wichtiger, dass mein Umfeld da irgendwie happy ist mit dem, was wir machen und wie wir leben. Mhm. Und dann ist das auch oft, wenn dann oft Kollegen oder Kolleginnen oder auch andere Leute, ich will jetzt nicht sagen, also zu sagen, ja, bei dir läuft's ja gut oder es hast du es auch noch oder so, ne, was dann so ein bisschen die rechtfertigen musst, schon dass derzeit das gerade gut läuft, wo ich dann oft sage, du, da bin ich dazu gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, bei meinem Fokus war original ganz woanders in dem Moment und dann habe ich das gekommen und habe ich das halt zugesagt, aber für mich war in dem Moment wichtig, dass ich den Umbau vom Zimmer von meinem Sohn zahlen kann, weil dem sein Boden immer so kalt war, weil unten nicht dämmt war. Mhm. Das war der Grund, warum ich das und das angenommen habe. Nicht, dass mir die Leute da und da jetzt auch noch zujubeln, sondern dass ich den Umbau finanzieren kann oder so. Also das ist, ja, das hat bei mir auch ganz praktische Gründe und das ist dann auch, das glaube ich, kann ich völlig nicht nachvollziehen, weil in diesem Kunstbusiness, in diesem Kulturbetrieb geht es ja voll um das Ego und um das, wie werde ich gesehen, wie kann ich meine Marke ausbauen und so. Und ich, natürlich denkst du da ab und zu mal drüber oder redest mit deiner Agentur, was können wir da jetzt machen, wie machen wir das, wie gehen wir das um. Aber in diesem Hustle, den ich habe, dass da die Kinder sind und da ist das Haus und da sind meine Eltern und dies und mein Freund, da denke ich oft relativ wenig an meine geschissene Marke, an meine... Ich war jetzt die Letzte, die irgendwie endlich einmal so Fotos für Instagram gemacht hat, wo die Tourtermine aufgelistet sind. Mhm. Das habe ich jetzt dieses Jahr, den Monat zum ersten Mal gemacht. Vorher habe ich das immer in der Notizen-App auf meinem iPhone geschrieben und Screenshot gemacht, was gepostet, weil ich überhaupt keine Zeit habe für sowas. Und jetzt hat jetzt endlich mal meine Agentur so gesagt, hey Eva, was, das ist schon schöner, wenn du da, oder wenn du das nicht so drunter schreibst und so. Ich habe da oft für sowas keine Idee oder auch die Sendung beim BR Karlsplatz, das war eine Idee beim Bier, die sich so ergeben hat. Und wir haben halt immer gedacht, das wäre eh nichts, das wäre eh nichts, das wäre eh nichts. Und jetzt gehen wir in die zweite Staffel. Also das ist so, für andere ist das halt das Ziel und mir, sie hat jetzt auch blöd, und mir passiert es momentan fast nebenbei, weil ich eigentlich meinen Hauptfokus darauf habe, dass ich mein Familienleben meistern kann.
Vielleicht ist das der Trick, einfach nicht zu viel Sorgen um irgendwas zu machen und dann kommst du selber.
Wahrscheinlich, ja. Und dann, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, dann ist die ganze Karriere weg und die Kinder weg, weil dann will ich...
Dann kannst du wenigstens wieder bei der Zeitung anfangen.
Ja, ich kann wieder bei der Zeitung anfangen oder mein größter Traum bei einer Brauerei oder im Blumenladen.
Ja, das ist auch eine gute Idee. Ja. Jetzt hast du gerade schon gesagt, von deiner Sendung gibt es bald eine zweite Staffel. Wir haben ja schon mal ein Interview geführt, weil es gerade losgegangen ist. Wenn du jetzt so auf die Zeit zurückblickst, was ist dir da am meisten im Kopf geblieben und wie ist das so in deinem Umfeld angekommen? Was hast du für eine Resonanz gekriegt?
Also mal ganz unterschiedlich. Zu meinen Eltern haben völlig von einem Freund gesagt, also als Kabarettistin ist uns lieber in der Sendung, gefällt uns nicht. Ja, das ist wie bei jeder Kritik, da denken wir, ja, dann gehst du halt bloß ins Kamera, dann schaust du nicht an. Also es ist so, ich glaube, dass, also insgesamt habe ich, also von Leuten, die mir jetzt wichtig sind, wie zum Beispiel der Sam Wagner, der Popkulturbeauftragte für die Oberpfalz, von dem ich total viel halte, die hat mir irgendwann eine Nachricht geschrieben und gesagt, hey, ich fahr voll gut, wir schauen uns das zu viert Freund an und trinken Bier dazu, das ist wie zimmerfrei, das taugt uns und das ist für mich dann was, wo ich sage, das zählt für mich, das ist, interessiert mich. Oder in München habe ich so eine Stammmetzgerei, wo ich hingehe und mir oft Salami-Semmel. Und da ist so, gibt mir eine auch mal ganz direkt Feedback von den Verkäuferinnen und da gebe ich auch was drauf, lustigerweise. Also es gibt so ein paar. Und ich weiß auch selber auch, also wir besprechen das ja, du kriegst ja, also wenn du was voll kriegst, ist das ja Feedback, wenn du so eine Sendung machst. Du kriegst das vom Sender, von der Produktionsfirma, von der Redaktion, von deinem Umfeld, von irgendwelchen Leuten auf der Straße, die ihr kennt. Also du, und wir besprechen das natürlich auch, was Gutes und was Schlechtes. Und wir wissen, der Pilot, der war so schnell aufgesetzt, da waren wir einfach froh, dass der umgegangen ist. Da waren ganz viele kleine Fälle, aber das ist ein Pilot. So, das kann ich jetzt, das ist jetzt ein schlechter Witz, aber ich kann mal sagen, das ist wie das erste Kind, was, das ist einfach einmal so eine Blaupause, was du sagst. Das probieren wir halt. Ich meine, ich selber bin das zweite Kind, da ist mir dann schon wesentlich besser geraten. Aber die Eltern auch mehr Erfahrung haben. Und dann das zweite und dritte Sendung waren ganz gegensätzlich. Also die eine war turbulent und die andere war so Full Talk. Und ich finde, die vierte war dann so die Mischung. Also dann haben wir schon gewusst, wo wir ungefähr hinwollen. Also meine Lieblingssendung ist die dritte. Und dann gibt es aber andere, ich finde, dann wissen wir aber so ungefähr, wo wir uns orientieren jetzt bei der nächsten Staffel. Und dort so jetzt erwarten, ich kenne ja Hannes oder andere Leute, die Fernsehsendungen haben. Und da sagt jeder, mein Gott, wenn ich meine ersten zwei Staffeln noch schaue, schaue ich mir in den Boden rein. Aber das war noch ganz anders, was wir da alles ausprobiert haben, was wir alles, das darf man alles nicht so als bare Münze nehmen. Das ist ja jetzt kein Endprodukt. Das ist ja nicht so, als kannst du bloß eine Folge machen und an der hängt das Leben von 200 Leuten, sondern du kannst halt einfach rumprobieren und nimmst halt mal das Feedback auf, mal das und schaust, wie du das eingrufst und wie du das Publikum unterhalten kannst. Und ich glaube, dass selbst wenn es polarisiert, was es ja tut, weil einfach eine Frau als Host ist, weil es einen grünen Hintergrund hat, was einfach den Grund hat, dass die Kulisse aus Pappdeckel ist und immer Pappdeckel schaut einfach bescheiden aus. Das muss halt irgendwie beleuchten und die grüne Farbe war irgendwie am wenigsten schlechte, muss ich sagen. Und also das hat jetzt nichts mit politischer Meinung oder sonst was zum tun, sondern das hat einfach diesen Pappdeckel-Hintergrund, den irgendjemand beschlossen hat und dann aber so gleich. Und das mag jetzt dem einen oder anderen gefallen oder nicht. Es ist natürlich nicht nur eine Kabarett-Sendung, es ist eine Unterhaltungssendung. Und genauso ist das ja zum Beispiel beim Hannes. Der Hannes hat sein Musikprogramm und sein Kabarett-Programm gehabt und dann hat er nur seine Talk-Sendung. Und das sind drei verschiedene paar Show. Und genauso ist es bei Helge Schneider. Jeder, der bei Helge Schneider zum Beispiel schon mal in eine Show gegangen ist und erwartet hat, er kriegt jetzt den Lustigen zum Herrn, aber es ist versehentlich in die Jazz-Show gegangen, dann merkt er, okay, ja, das ist was anderes. Und so ist halt die Sendung ist eine Unterhaltungssendung, wo man hofft, dass sie die entwickelt und dass die möglichst viele Leute spricht und wir wollen einen Talk machen, eine Gaudi. Aber das ist natürlich keine kabarettistische, feingeschliffene, textlastige Sendung. Das ist ganz was anderes.
Ja, ich glaube, dafür gibt es auch andere Formate.
Ja. Eben, das gibt es ja schon. Ja. Genau, das ist auch der Punkt. Also wir wollten nicht die 500. Heute-Show sein. Oder die
500. Stand-Up.
Stand-Up-Geschichte mit 420 Nummern oder... Also sowas gibt's ja alles auch beim BR schon zur Genüge. Aber das, was wir da jetzt gemacht haben, das gibt's eben noch nicht. Und dann muss man halt schauen, ob sie es braucht oder nicht. Ja.
Wann geht's denn wieder los bei euch?
Das weiß ich selber noch nicht. Ich glaube im Herbst. Also wir sind gerade beim Terminieren. Soweit ich weiß, ist es im Herbst soweit, dass man uns wieder sieht. Und wann und wie und was und so, das wird gerade alles ausgekatschelt hinter meinem Rücken.
Weißt du denn schon, wer vielleicht kommen könnte?
Ich weiß auf jeden Fall schon, wen ich eingeladen hat. Aber also
weiß er schon von seinem Glück?
Ja. Nein, es gibt bestimmt einige Leute, also die ich sehr gern in der Sendung hätte. Das fängt um mit zum Beispiel Tereiners, natürlich den Binsi Boy möchte ich auch wieder ein paar Mal dabei haben. Dann werde ich gerne Caroline Kiewikus einladen. Ich hätte mal gerne Josef Hader in der Sendung, weil der kommt man natürlich nicht. Ja, also da gibt es schon einige Leute, die ich mir vorstellen kann, aber mal schauen, wer dann auch gerade quasi auf Promotour ist, wer das gerade macht, wer Bock hat, und dann Zeit an dem jeweiligen Tag ist ja dann auch nur ein Thema. Mal schauen.
Okay, ich würde mal sagen, wir machen eine kurze Pause.
Ja.
Und hören uns gleich mit der Schnellfragerunde wieder.
Sehr gut, mach mal.
Werbung.
Leon, was machst du eigentlich beruflich?
Ich mache ein Studium und Volontariat bei den Oberpfalzmedien und kombiniere das miteinander.
Mhm. Also ich bin bloß Volontärin. Was heißt bloß? Ich bin die klassische Volontärin. Ich mache das seit über einem Jahr jetzt. Das dauert 2 Jahre. Und das kann sich immer niemand drunter was vorstellen. Ich werde ganz oft gefragt, Volontär, das machst du, da kriegst du aber kein Geld dafür, oder? Das ist ja freiwillig.
Da darfst du ja auch nur Kaffee kochen.
Ja, nee, das ist überhaupt nicht so. Das heißt zwar, also voluntary, freiwillig ist aber nicht freiwillig, sondern...
Also, man muss einen Vertrag dafür unterschreiben.
Ich werde nicht gezwungen. Ich mache das schon auch gerne. Aber es ist kein Praktikum, es ist eine Ausbildung, sowas in der Art. Dauert aber nur 2 Jahre. Man macht es normalerweise nach einem Studium oder zumindest nach dem Abi. Normalerweise hat man auch journalistische Erfahrung und Praktika oder freier Mitarbeiter war man auch vorher. Ich hatte vorher überhaupt nichts mit Journalismus zu tun.
Ich hatte auch gar nichts mit Journalismus zu tun, sondern ich habe Autos repariert früher mal. Also ganz was anderes.
Ja, aber ich habe halt, also du hast auch ein Praktikum gemacht, oder?
Genau, ja.
Genau, und dann sind wir hier mit reingekommen und das macht tatsächlich viel Spaß.
Und wenn ihr Lust habt, mal in den Journalismusberuf reinzuschnuppern, dann könnt ihr euch auch gerne für ein Praktikum bewerben. Mhm. Was ihr euch unter dem Volo auf jeden Fall vorstellen könnt, ist, dass ihr hier eigentlich wie ein voller Mitarbeiter behandelt werdet.
Absolut, ja.
Und sofort eigentlich vollkommen in den Redaktionsalltag einsteigt.
Ja, sofort Texte schreiben für Seite 1, 2, 3. Außerdem, wir dürfen Podcast machen, was wir hier schon die ganze Zeit machen, was ich mega cool finde. Wir haben verschiedene Projekte. Jetzt letztes Jahr hatten wir zum Beispiel Runter von der Couch und Zeit für Pride. Da bitte auch mal reinhören, das ist richtig cool geworden. Ja, und auch sonst dürfen wir alles ausprobieren, was wir gerne wollen und was halt für den modernen Lokaljournalismus wichtig ist.
Vor allem ist es ein Job, bei dem ihr selbstbestimmt arbeiten dürft, ob ihr eure Arbeit auch selber einteilt.
Was ich am coolsten finde, ist, dass wir flexible Arbeitszeiten haben, weil das ist mir wichtig.
Genau, das ist sehr, sehr wichtig.
Ein sehr flexibler Mensch.
Und so könnt ihr euch bei uns mal auf der Webseite umschauen. Wir suchen aktuell viele Leute für Praktikas, für normales Volo, aber auch gerne in Kombination mit dem Studium. Und das Beste daran ist, ihr werdet durchgehend bezahlt.
Stimmt.
Richtig.
Schnellfragerunde.
Und wir sind wieder zurück im Kulturkiosk. Wir machen gleich weiter mit der Schnellfragerunde. Eva, du weißt, wie es funktioniert?
Ja.
Let's go. falscher Zettel. Schreiben oder sprechen?
Schreiben, weil da keiner antwortet.
Ja, hast du mal eine böse Anrufe gekriegt?
Da kann man abblicken.
Fernsehen oder Bühne?
Bühne, weil da einfach das Direkte, da hat man natürlich Angst in dem Moment, aber es konzentriert sich alles auf den Moment und es ist so eine Dynamik und so eine Aufregung im Raum. Mhm. Und beim Fernsehen hast du diese Aufregung auf mehrere Tage verteilt, Ausstrahlung spielt auch noch eine Rolle und du bist immer abhängig vom Schnitt und so, da tut mir schon lieber leid.
Auf den letzten Drücker oder lieber sorgfältig strukturiert?
Auf den letzten Drücker. Ja, das geht das gar nicht bei mir. Ich kann nicht alles. Also, das ist immer noch nie strukturiert.
Kaffee oder Tee?
Tee. Ich mache selber Tee. Ich trinke immer das ganze Zeug aus meinem Garten. Und mein Sohn und ich, machen wir da verschiedene Gläser und dann machen wir Teemischungen. Und das tun wir dann in so kleine Halbkrägel als Tee. Immer machen und dann wir es mit Saft aufgegossen, dass es auch gut schmeckt.
Freiberuflich oder angestellt?
Freiberuflich. Ich war die schlechteste Angestellte. Illoyal bis ins Mark. Ich habe das total angezweifelt, was meine Chefs von mir wollten. Ich war wirklich. Also, ich hätte gerne mit mir zusammengearbeitet, sagen wir es mal.
Da haben sie oder unterwegs?
Daheim. Also ich bin schon natürlich gerne unterwegs auf Tour, aber ich bin da schon immer recht einsam. Mhm. Und ich bin daheim, da in meinem Garten und mein Zeichen, dann kann ich da mal graudern und da mal machen oder einfach mal auf meinem Couch liegen. Also ich bin schon gerne daheim.
Okay. Das keine antwortet und zu den bösen Anrufen, das ist mir jetzt gerade in den Kopf gekommen. Eine Kollegin von uns, die Lisa, die hat vor kurzem eine Kolumne geschrieben, dass sie keine Kinder möchte. Und das ist unglaublich, wie viele böse Nachrichten sie bekommen hat.
Das ist Wahnsinn. Ich meine, es ist ja, erstens ist es ein Teil persönliche Entscheidung. Ne? Also mein Bauch gehört mir. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wie Leute, die komplett unüberlegt einfach standardmäßig zwei Kinder kriegen und danach dann überhaupt nicht damit klarkommen.
Ja, finde ich auch. Aber, also sie ist als diskriminierend bezeichnet worden gegenüber Menschen, die Kinder haben und unsozial, weil dann müssen ja die Kinder von anderen ihre Rente zahlen und so. Finde ich krass.
Ja, das geht eh nicht aus mit der Rentenzahlung. Da muss man schon einfach mehr Leid aufnehmen, dass sie das ausgeht. Ja.
Was bedeutet Heimat für dich?
Heimat bedeutet für mich Eichhofen an der Schwarzen Laber.
Es ist da, wo du aufgewachsen bist?
Ja, genau. Also es ist quasi ein Brauereidorf mit 100 Einwohnern. Gott sei Dank, toi, 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 kein Neubaugebiet, wo immer mal wieder ein Haus gebaut wird, alle 10 Jahre. Und da gibt es einen Schlossgarten und eine Burgruine und ein kleiner Fluss und viel Nebel. Und das, da habe ich als Kind alles bespült, vom Wald bis zu den Burgruinen und das ist einfach für mich Heimat. Ich merke immer wieder, wenn ich da bin, es gibt, weil in Bayern kann ich nicht greifen, Deutschland kann ich nicht greifen, Europa kann ich nicht greifen, aber mein Dorf, wo ich aufgewachsen bin, das ist schon.
Bist du denn ein Familienmensch?
Komplett. Also, das kann man als geschiedene Frau sagen.
Ja, natürlich.
Nein, aber ich sage das jetzt nicht zu dir, sondern zu generell, weil das, also glaube ich, viele Leute sagen, sagt sie, sie ist ein Familienmensch und da lässt sie sich ein. Also, aber ich komme aus einem riesigen Clan. Also sowohl von der Seite von meinem Vater gibt es einen riesigen Clan, als auch von der Seite von meiner Mama. Und wir diskutieren alles in der Familie ziemlich krass und ehrlich durch. Und ich sehe zum Beispiel jetzt auch Patchwork oder sowas einfach nur als Erweiterung von der Familie. Ich habe beide ein gutes Verhältnis zum Beispiel zu meiner Ex-Schwiegermama, zu meinem Ex-Mo. Ich finde es eigentlich schön, je mehr Leute um so einen Tisch umsitzen und je mehr es menschelt. Ich komme da total gut klar und als Großfamilienkind wir sind mit 6 Kindern aufgewachsen, die von 2 Haushalten immer hin und her geschoben worden sind, je nachdem, wer gerade mehr Nerven gehabt hat, von meiner Mama, von meiner Mama oder meiner Tante. Und ich konnte als Großfamilienkind irgendwie am besten schlafen, wenn so ein Gesprächsteppich um mich ist. Mhm. Wenn da geschrien wird und du bei Boho an so einem Sonntag, wo irgendwie meine Brüder mit ihren Kindern da sind oder so, dann natzel ich auf der Couch. Es gibt nichts für mich, was entspannender ist, wie dieser Teppich an Haufen Leid. Mhm. Das ist ganz toll, da kann ich mich total abschalten. Und ich finde, Familie ist wichtig. Ich finde es bloß blöd, wenn man sich so künstlich und so klar hält und wenn man denkt, nur dies und dies ist eine Familie. Ich finde, Familie ist einfach ein Kreis für Leid, wo du dich wohlfühlen darfst.
Mhm. Sind Familienmitglieder für dich auch kreativ tätig?
Ja, also meine Uroma war Schauspielerin und Köchin. Und meine Oma hat Schauspiel gemacht, mein Papa hat Schauspiel gemacht und journalistisch geschrieben. Und und ich. Und mein Bruder ist auch wieder Journalist.
Also und praktisch alles ziemlich gleich geblieben.
Ja, genau. Die Linie kannst du auch in einer und meine Tochter, das geht schon wieder weiter. Ja. Meine Tochter ist auch schon wieder so gespinnen. Ja. Also das ist schon so ein Bereich. Und meine andere Seiten, die sind nicht so kreativ. Also von meiner Mama, die hat nicht so viel Aktien. Und auch mein großer Bruder zum Beispiel gar nicht. Aber du merkst genau, wo das weiter vererbt worden ist.
Was wolltest du als Kind dann eigentlich mal werden?
Ja, also genau, also ich habe auch immer gesagt Bundeskanzlerin, aber da ist der Gag dann irgendwann weg gewesen, weil es hat ja dann noch eine gegeben. Ich wollte schon die erste sein.
Jetzt ist man sicher.
Nein, das ist dann, da redet sich doch keine Sache mehr drüber.
Zweite Bundeskanzlerin.
Ministerpräsidentin.
Ja, das war vielleicht noch. Aber ich finde, Gisela Schneeberger war eine bessere Ministerpräsidentin. Und also, die ist Bundeskanzlerin, habe ich oft in die Freundebücher eingeschrieben. Und so bei mir daheim auf der Couch, wenn wir so geredet haben mit den Leuten, dann war es schon so, ich möchte mal ein Bärchen schreiben, ich möchte Journalistin werden. Und wenn es dann die Fastenpredigt am Nockerberg gezeigt haben, habe ich einmal gesagt, das kann ich auch, das kann ich auch. Und dann haben sie mir alle, genau, Eva, das kannst du auch. Und letzten Endes habe ich jetzt das Bärchen geschrieben, sogar zwei. Und Journalistin war ich auch. Ich wollte mal Auslandskorrespondentin werden, weil das, ja, ey. Es wird jetzt Straubing ist Ausland.
Ja, vielleicht wird es ja nur was mit der Nachfolge von der Kinsia Luise am Nockerberg.
Ja, das, also ich habe mir das schon überlegt, wenn jetzt quasi als zweite Frau nach der Luise, könnte man das schon vorstellen. Aber ich muss auch sagen, ich habe erst einmal gesagt, so ja, ich habe so einen 5-Jahres-Plan, in 5 Jahren mache ich Nockerberg, da magst du schaffen und darf noch ein bisschen. Hm. Aber gerade denke ich mir, da darf man wahrscheinlich schon wieder zu viel Leute mitschmatzen. Weißt, das ist schon wieder so, das kommt dann schon wieder Brauerei wahrscheinlich, dann kommt die. Denke ich mir dann auch, ach, und du darfst aber das Gesicht halten. Weißt du, bist dann ja diejenige, welche, wo es dann sagen, was haben die jetzt schon wieder gesagt? Mhm. Dann sagst du, ja, 3 Wochen haben sie mir umeinander gestrichen in meiner Rede. Ich meine, ich weiß nicht, wie das abläuft, aber so kann ich es mir vorstellen. Ja. Deswegen weiß ich, ich bin gerade noch nicht bereit. Also.
Wenn du mal alles erledigt hast, dann kannst du es immer noch machen.
Mal in Nockerberg, ja. Aber Oberpfälzer Predigerin fällt natürlich. Haben wir noch nicht
auf gehabt. Jeden Fall. Ja. Ich habe das Gefühl, die Oberpfalz ist ein bisschen unterrepräsentiert überall.
Finde ich ja, absolut. Leider.
Altenhauser Feuerwehr.
Ja, das stimmt. Die kann man natürlich als Background-Band dann mitnehmen.
Das stimmt, ja.
Hast du mit Musik eigentlich auch was im Hut? Du singst in der Band, ne? Oder habe ich das richtig verstanden?
Nein, das habe ich.
In der Sendung hast du gesungen, auf jeden Fall.
Ja, in der Sendung haben wir gesungen. Das ist spontan, was auch immer so geil war, weil wir so falsch waren, weil wir uns selber so schlecht gehört haben. Weißt du, wenn du am Vorsitz, du hörst dich selber nicht, dann singst du irgendwas. Das war einmal so geil. Haben wir zu schief gelacht. Das war eigentlich echt immer, also dann quasi der Cut war. Jetzt haben wir alle zusammengebrochen, weil auch haben wir im Publikum das gemerkt, das ist wieder vollkommen im Gleis. Ich konnte schon singen, ich war im musischen Gymnasium und singe beim Auftritt, aber ich merke, meine Stimme ist zum Beispiel ein Instrument, das wahnsinnig schnell wegbricht, wenn irgendwas nicht passt in meinem Leben. Also wenn ich brüchige Stimme auf der Bühne habe, dann ist es gerade stressig. Okay. Das ist das Erste, so wie bei manchen kriegen dann eine Mandelentzündung, bei mir werden heißer. Das ist so das Erste, was ich immer merke. Deswegen kann ich jetzt nie vom Singen leben, weil das war mir zu stressig. Da hätte ich dann immer drin im Kopf so, oh, das muss ich die haben. Und so weiß ich ja, ich habe nur 2 Stunden Text da zur Musik, wenn jetzt die Sonne lernen will, so, ja, passt schon. Ja. Aber ich liebe Musik, bin ein totaler Musiknerd. Ich habe mich schon immer für Musik interessiert und das ist mir total wichtig. Und ja, also ohne Musik gibt bei mir überhaupt nichts. Ich bin komplett verrückt nach Musik.
Was hörst du für Musik?
Ja, eher so ältere Sachen. Also ja. Also so aus den 70er, so, ja. Ich mag gerne so Crosby, Stills, Nash & Young, The Band, Neil Young, Bob Dylan, so diese ganzen Klassiker mag ich total gern. Dann höre ich so Rock und Hip-Hop, was mir jetzt weniger gibt, sind so Elektrozeug. Da kann ich schon mal drauf tanzen, aber das...
Mit noch Alkohol geht das alles in.
Genau, mit Alkohol geht das alles zur Not, das passt schon, aber... Ich kenne jetzt auch nicht irgendwie so ein neues Taylor Swift-Album oder was jetzt nicht, was One Direction einmal gemacht hat oder nicht gemacht hat. Aber bei den Beastie Boys kenne ich mich ganz gut aus. Also das, aber letzten Endes auch, schaue ich mir jede Musikdoku an. Da ist dann auch wurscht, ob die über Avicii geht oder über Bob Geldof, das ist egal. Musikdokus liebe ich, liebe autobiografische Musikgeschichten, also sowas wie das, die Autobiografie von Keith Richards, sowas lese ich dann. Also gerade, das interessiert mich. Einfach vielleicht auch dieses Tourleben, das hat mich schon immer fasziniert. Wie kann man das aushalten? Und wie, was macht das mit einem? Und
wie kann man das überleben? Auf und Abs.
Wie kann man das überleben? Genau, also ist sinnvoll, jetzt auf Tour mit Heroin anzufangen? Ja, nein. Ja, was, also, nein, Schmarrn. Gott, muss abpassen.
Du spielst ja Auto-Harp, habe ich gelesen.
Ja.
Wie bist du da drauf gekommen?
Ja, das war auch wieder durch dieses Musik-Nerdige. Die Frau von Johnny Cash, die June Carter, die hat Auto-Harp gespielt. Mhm. Und daher habe ich das Instrument kennt und dann haben wir es überlegt, also ich wollte für die Kabarettisten aber mit so Einspielern, wo dann irgendjemand auf den Knopf drückt, Techniker irgendwo zum passenden Moment, aber da vertraue ich irgendwie keinem genügend, weil der musste dann schon gut kennen und gerade am Anfang arbeitet halt mit Technikern zusammen, die jetzt nicht so, die es jetzt nicht kennst, weil du siehst jetzt einmal, ist irgendwie der Sohn von dem Besitzer von der Kleinkunstbühne und der hat schon 3 Weißbier drin und weiß nicht mehr genau, was er macht. Und dann habe ich mir gedacht, ich will ja von keinem abhängig sein. Gitarre war mir schwierig. Und der Auto hat, da drückst du halt einfach bloß drauf, auf einen Knopf und schrammelst auf so einer Seite und singst dazu. Das ist für mich schon Anstrengung nur. Und es wird so Zitter für Blädi. Und das hat mir dann, also so ein Kumpel von mir, der ist Toningenieur, und der ist ein Produzent und so, und der hat dann zu mir gesagt, mach halt Auto hab. Und dann haben wir gedacht, ja klar, habe es mir sofort gekauft und habe es sofort gemacht. Und die schaut halt noch total viel aus, aber ist Baby einfach.
Okay, also an alle Zuhörer, falls ihr cool aufschauen wollt mit einer Auto-Hub.
Weil du kannst es ja verzerren. Also du kannst jetzt auch auf Jimi Hendrix für Army machen. Als
dein Buch heißt Grant der Frau. Bist du Feministin?
Den schwöre ich aber doch da, also ich bin selber eine Frau, ich war ja blöd, wenn ich nicht Feministin war. Ne? Also das, ich bin jetzt keine, die jemanden das aufdruckt, aber ich verzeihe auch keinen Macho-Scheiß. Also ich ziehe für mich schon die Konsequenzen und erkläre auch meine Kinder, was da falsch oder richtig ist. Mhm. Nach meiner Sicht der Dinge, ich bin aber also aufgewachsen. Meine Oma hat, also mein Opa ist sehr früh gestorben und meine Oma hat 5 Töchter mit Schulden am Bauernhof, mit einem kleinen Bauernhof, allein großziehen müssen. Und meine Oma ist eine sehr feministische Frau. Das geht so weit, dass wenn ich jetzt zu dir sage, ich habe einen neuen Freund, dass die sagt, sei vorsichtig mit dem Mann, da ist noch nichts gut ausgegangen. Und so. Also, wo ich mir dann oft denke, ich meine, die 5 Töchter sind glücklich, wirklich alle gute Beziehungen, glücklich verheiratet, keine geschehen und so. Und sie ist trotzdem höchst kritisch. Und also, das denke ich, da denke ich dann oft drüber, dann alle so sagen, ja, die Feministinnen heutzutage und so, als wäre das jetzt eine ganz neue Sache, dass es Feministinnen gibt, wo man denkt, meine Oma ist die feministischste Frau, die ich kenne, ist 94. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das erst vorgestern erfunden worden und als wäre das jetzt sowas total Neues oder so. Und es ist, ich finde es auch normal und ich finde, es braucht genauso Frauen wie meine Oma, als auch Frauen in meinem Alter und Frauen im Alter von meiner Tochter, die das dann weitertragen, weil sonst hat ja die eine Generation vollkommen umsonst angeschoben.
Voll, ja.
Also meine Oma hat damals zum Beispiel einen Pfarrer kommen lassen, weil mein Opa, meine Tanten und meine Mama nicht auf die, also das war ganz normal, dass du auf die Volksschule gehst und dann nicht aufs Realschule, nicht aufs Gymnasium. Und bei denen hat es aber nach Realschule und Gymnasium ausgeschaut und mein Opa hat sich da absolut gewehrt. Mhm. Dann hat meine Oma am Pfarrer kommen lassen und hat gesagt, meine Mäuler, die gingen da hin, wo sie hingehören. Und das finde ich stark von ihr.
Ja.
Also das, und da war doch ihr da ja quasi die Erfolge von meiner Oma verloren, wenn ich da jetzt nicht weitermachen darf. Das ist fast eine Pflicht.
Ja.
Und so geht es ein bisschen. Aber wenn jetzt irgendein Depp, weiß ich nicht, irgendwo im hintersten Wald sagt, er will nicht gendern oder er mag keine Frauen, die sich die Achselhaare wachsen lassen, dann ist doch mir das wurscht.
Ja.
Dann soll er das machen. Das ist mir total gleichgültig. Ne? Sagt wieder mal mehr über den aus.
Wären wir wieder beim Anfang. Ja.
Ja.
Okay, letzte Frage. Wer ist denn der prominenteste Mensch, den du kennst?
Oh Gott. Den ich persönlich kenne, kenne ich schon einige. Schwierig. Prominenteste Mensch.
Oder du selber.
Na, um Gottes Willen. Ich sehe mich selber überhaupt nicht als prominent. Ich konnte es gar nicht so sagen. Ich glaube, Thies Ullmann ist relativ weit vorne, aber das ist natürlich relativ unbekannt. Da, wenn jetzt im Mainstream, also den kennt man jetzt eher so in diesem Indie-Pop-Bereich, muss ich wahrscheinlich sagen, Gloria von Turn & Tax. Weil, ja, weil ich bin mit dem Albert in Glas gegangen und wir waren halt oft bei derer, ich meine, ich habe das auch schon länger nicht mehr gesehen, muss ich auch sagen, wahrscheinlich, Gott sei Dank, dass wir uns jetzt nicht mehr drauf haben in letzter Zeit. Weiß nicht, ob das noch so harmonisch gewesen war wie mit 10, aber die ist halt schon wahrscheinlich die bekannteste, das könnte man vorstellen. Ja.
Okay.
Dann gehen wir mal nur zu unserem Kulturtipp. Haben wir da ja schon gesagt. Hast du dir was ausgesucht?
Der Kulturtipp.
Also mein Kulturtipp ist nach wie vor eine für die besten Platten, die in die letzten Jahre in Bayern rausgekommen ist, ist von Maxi Pongratz Ängste. Das ist der ehemalige Sänger von Kofi Gschröer. Und der Maxi, und der ist für mich, ist das großartig. Also der hat ein Lied geschrieben, das heißt Meine Angst, und das ist so gut. Also mir gefällt das total gut, und ich finde, der ist ein ganz tiefgründiger, bewegender Musiker und Künstler. Den kann ich bloß,
wenn wir uns auf jeden Fall mal anhören,
ganz empfehlen. Ja.
Dann bedanke ich mich bei dir, Eva, dass du die Zeitnummer hast, uns ein bisschen was zu erzählen. Wer dich live sehen will, nächstes Jahr, März, April, bist bei uns in der Gegend, was haben wir gesagt, Weiden, Amberg, Waldshassen?
Ja, genau.
Neustadt.
Waldshassen ist erst genau. 2025, genau. Neustadt.
Stimmt, dann werden Leute noch ein bisschen länger warten. Aber wenn es Glück kommt, dann singst du im Herbst wieder im Bayerischen Rundfunk. An prominenter Stelle.
Da freue ich mich schon drauf.
Schau mal, was denn da war.
Jetzt kommt schon der Nächste.
Dann danke, dass du da warst.
Ich freue mich.
Danke, dass du da warst.
Und wenn ihr Anregungen habt, schickt uns eine E-Mail an kulturkiosk@oberpfalzmedien.de.
Genau. Und folgt uns auf Instagram, da, genau. Kulturkiosk, der Podcast. Und jetzt schnell weiter, die Sonne scheint.
Servus, ciao.
Tschüss. Servus, ciao.